geborgte Zukunft.
Denn wir haben euch die Welt nur geliehen.
Die Sendereihe zu den globalen Nachhaltigkeitszielen.
Stark und ich bin fleißfrei.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Sendereihe Geborgte Zukunft bei Radio Frei. Wir sind inzwischen beim 17. und damit letzten nachhaltigen Entwicklungsziel SDG angekommen. Im Studio ist für euch heute Uwe. Das SDG 17 ist überschrieben mit Umsetzungsmittel stärken und die globale Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung mit neuem Leben erfüllen. Das konkrete Ziel und seine Unterziele sowie Maßnahmen werde ich euch gleich vorstellen. Danach spreche ich mit Vera Dvors, Bundeskoordinatorin des Fachforums Internationale Kooperationen und Partnerschaft und mit Janine Tavangarian, der Referentin für Städtepartnerschaften und Europaangelegenheiten der Stadtverwaltung Jena, über die konkreten Partnerschaftsprojekte der Stadt Jena. Bevor ich euch das Ziel 17 vorstelle, noch eine Musik. Das SDG, globale nachhaltige Entwicklungsziel Nummer 17, lautet vollständig: Umsetzungsmittel stärken und die globale Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung mit neuem Leben erfüllen. Die Unterziele sind hier sehr umfangreich und deshalb nochmal in Unterkapitel aufgeteilt. Das erste Unterkapitel beschäftigt sich mit Zielen der Finanzierung. Hierbei lautet das erste Unterziel, die Mobilisierung einheimischer Ressourcen verstärken, einschließlich der internationalen Unterstützung für die Entwicklungsländer, um die nationalen Kapazitäten zur Erhebung von Steuern und anderen Abgaben zu verbessern. Nach dem zweiten Unterziel soll sichergestellt werden, dass die entwickelten Länder ihre Zusagen im Bereich der öffentlichen Entwicklungshilfe voll einhalten, einschließlich der von vielen entwickelten Ländern eingegangenen Verpflichtung, die Zielvorgabe von 0,2% ihres Bruttonationaleinkommens für öffentliche Entwicklungshilfe zugunsten der Entwicklungsländer und 0,15 bis 0,2% zugunsten der am wenigsten entwickelten Länder zu erreichen. Den Gebern öffentlicher Entwicklungshilfe wird nahegelegt, die Bereitstellung von mindestens 0,2% ihres Bruttonationaleinkommens zugunsten der am wenigsten entwickelten Länder als Zielsetzung zu erwägen. Das dritte Unterziel fordert zusätzliche finanzielle Mittel aus verschiedenen Quellen für die Entwicklungsländer zu mobilisieren. Den Entwicklungsländern dabei behilflich sein, durch eine koordinierte Politik zur Förderung der Schuldenfinanzierung, der Entschuldung bzw. der Umschuldung, die langfristige Tragfähigkeit der Verschuldung zu erreichen und das Problem der Auslandsverschuldung hochverschuldeter armer Länder angehen, um die Überschuldung zu verringern. So die Zielstellung im Unterziel 4. Laut Unterziel 5 sollen Investitionsförderungssysteme für die am wenigsten entwickelten Länder beschlossen und umgesetzt werden. Im Bereich Technologie gibt es folgende Unterziele. Unterziel 6 fordert, die regionale und internationale Nord-Süd- und Süd-Süd-Zusammenarbeit und Dreieckskooperationen im Bereich Wissenschaft, Technologie und Innovation und den Zugang dazu zu verbessern und den Austausch von Wissen zu einvernehmlichen festgelegten Bedingungen zu verstärken. Unter anderem durch eine bessere Abstimmung zwischen den vorhandenen Mechanismen, insbesondere auf Ebene der Vereinten Nationen und durch einen globalen Mechanismus zur Technologieförderung. Die Entwicklung, der Transfer, die Verbreitung und die Diffusion von umweltverträglichen Technologien an die Entwicklungsländer zu gegenseitig vereinbarten günstigen Bedingungen, einschließlich Konzessions- und Vorzugsbedingungen, sind nach Unterziel 7 zu fördern. Im achten Unterziel ist angestrebt, die Technologiebank und den Mechanismus zum Kapazitätsaufbau für Wissenschaft, Technologie und Innovation für die am wenigsten entwickelten Länder bis 2017 vollständig zu operationalisieren und die Nutzung von Grundlagentechnologien, insbesondere der Informations- und Kommunikationstechnologien, zu verbessern. Für einen Kapazitätsaufbau steht das neunte Unterziel. Darin wird gefordert, die internationale Unterstützung für die Durchführung eines effektiven und gezielten Kapazitätsaufbaus in den Entwicklungsländern zu verstärken, um die nationalen Pläne zur Umsetzung aller Ziele für nachhaltige Entwicklung zu unterstützen, namentlich im Rahmen der Nord-Süd- und Süd-Süd-Zusammenarbeit und der Dreieckskooperation. Im Bereich Handel sind die Unterziele 10 bis 12 zusammengefasst. Unterziel 10 fordert ein universales, regelgestütztes, offenes, nicht diskriminierendes und gerechtes multilaterales Handelssystem unter dem Dach der Welthandelsorganisation zu fördern, insbesondere durch den Abschluss der Verhandlungen im Rahmen ihrer Entwicklungsagenda von Doha. Die Exporte der Entwicklungsländer deutlich zu erhöhen, insbesondere mit Blick darauf, den Anteil der am wenigsten entwickelten Länder an den weltweiten Exporten bis 2020 zu verdoppeln, fordert das 11. Unterziel. Und laut Unterziel 12 soll die rasche Umsetzung des zoll- und kontingentfreien Marktzugangs auf dauerhafter Grundlage für alle am wenigsten entwickelten Länder im Einklang mit den Beschlüssen der Welthandelsorganisation erreicht werden. Unter anderem, indem sichergestellt wird, dass die für Importe aus den am wenigsten entwickelten Ländern geltenden präferentiellen Ursprungsregeln transparent und einfach sind und zur Erleichterung des Marktzugangs beitragen. Als letztes werden noch 7 systemische Fragen in 3 Bereichen gestellt. Der erste Bereich ist Politik und institutionelle Kohärenz. Hier ist das erste bzw. insgesamt 13. Unterziel, die globale makroökonomische Stabilität zu verbessern, namentlich durch Politikkoordinierung und Politikkohärenz. Unterziel 14 fordert folgerichtig, die Politikkohärenz zugunsten nachhaltiger Entwicklung zu verbessern. Die Forderung in Unterziel 15 ist, den politischen Spielraum und die Führungsrolle jedes Landes bei der Fertigstellung und Umsetzung von Politiken zur Armutsbeseitigung und für nachhaltige Entwicklung zu respektieren. Im Bereich von Multiakteurpartnerschaften gibt es 2 Unterziele. die globale Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung auszubauen, ergänzt durch Multi-Akteur-Partnerschaften zur Mobilisierung und zum Austausch von Wissen, Fachkenntnissen, Technologie und finanziellen Ressourcen, um die Erreichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung in allen Ländern und insbesondere in den Entwicklungsländern zu unterstützen, fordert Unterziel 16. Im 17. Unterziel wird gefordert, die Bildung wirksamer, öffentlicher, öffentlich-privater und zivilgesellschaftlicher Partnerschaften aufbauend auf den Erfahrungen und Mittelbeschaffungsstrategien bestehender Partnerschaften zu unterstützen und zu fördern. Im letzten Bereich geht es um Daten, Überwachung und Rechenschaft. Hier gibt es nochmal zwei Unterziele. Bis 2020 soll die Unterstützung des Kapazitätsaufbaus für die Entwicklungsländer und namentlich die am wenigsten entwickelten Länder und die kleinen Inselentwicklungsländer erhöht werden. Mit dem Ziel, über erheblich mehr hochwertige, aktuelle und verlässliche Daten zu verfügen, die nach Einkommen, Geschlecht, Alter, Rasse, Ethnizität, Migrationsstatus, Behinderung, geografischer Lage und sonstigen im nationalen Kontext relevanten Merkmalen aufgeschlüsselt sind. So steht es im Unterziel 18. Im 19. und letzten Unterziel wird gefordert, bis 2030 auf den bestehenden Initiativen aufbauend Fortschrittsmaßnahmen für nachhaltige Entwicklung zu erarbeiten, die das Bruttoinlandsprodukt ergänzen und den Aufbau der statistischen Kapazitäten der Entwicklungsländer zu unterstützen. Soweit zu dem SDG Nummer 17. Als nächstes spreche ich mit Vera Dvors, aber vorher noch eine Musik. Während eines Schultermins mit einem Gast aus Südafrika ist jetzt am Telefon Vera Dvors vom Eine Weltnetz NRW, die außerdem noch Bundeskoordinatorin des Fachforums Internationale Kooperation und Partnerschaften der AGL, also der Arbeitsgemeinschaft der Eine Welt Landesnetzwerke ist. Schönen guten Tag, Frau Dvors.
Wunderschönen guten Tag.
Sie sind gerade mit einem Gast aus Südafrika unterwegs. Wer ist das und was machen Sie mit diesen Menschen?
Da ich mit einem weiteren Hut im Rahmen des Eine Welt Promotorinnenprogramms in Nordrhein-Westfalen unterwegs bin, habe ich dort die Fachstelle Südafrika und koordiniere die Aktivitäten des Südafrika-Forums Nordrhein-Westfalen. Und in diesem Zusammenhang haben wir einen Gast aus Südafrika da, der Dr. Claude Kabemba. Er ist seines Zeichens der Vorsitzende von South African Resource Watch. Das ist eine Nichtregierungsorganisation mit Sitz in Johannesburg, die sich um Themen wie Schwerpunkte, also Ausbeutung von Ressourcen und damit verbundene Menschenrechte und Arbeitsrechte im gesamten südlichen Afrika kümmert. Die haben Arbeitsbereiche in 11, 12 verschiedenen Ländern, Schwerpunkte, wo es dann um Koltan geht oder um Steinkohle und Goldabbau, also all das, was wir hier in Europa, in Deutschland, in unseren täglichen Bedarf eingebaut haben. Also quasi, wir brauchen ja Steinkohle für Energieerzeugung oder wir brauchen Materialien für die Mobiltelefonproduktion. Und darüber informieren wir im Moment hier in Deutschland mit jemandem direkt aus Südafrika. Derzeit an einer Schule, da geht es vor allen Dingen um den Einsatz von Mobiltelefonen. Und wir waren mit ihm bereits schon im Landtag Nordrhein-Westfalen, um da auch so ein bisschen politische Lobbyarbeit zu machen. Wir waren mit ihm im Bergbaumuseum hier in Bochum. Das Ruhrgebiet ist ja in diesem Jahr fertig quasi mit dem Thema Bergbau. Nur wir arbeiten ja auch so, dass wir darauf hinweisen, dass in anderen Ländern die Kohle gefördert wird zu wesentlich schlechteren Bedingungen als hier. Und was können wir hier tun mit Öffentlichkeitsarbeit und Lobbyarbeit?
Genau, also ganz konkrete Partnerschaften auch, indem da Menschen aus, in dem Falle Südafrika, in Deutschland sind und aus quasi erster Hand erzählen, was denn da passiert. Wir möchten, genau. Oder ich möchte mit Ihnen gern über Ihre Arbeit im Fachforum Partnerschaften sprechen. Können Sie uns vielleicht kurz vorstellen, was das Fachforum ist und was da gemacht wird?
Also das Fachforum Internationale Partnerschaften und Kooperation ist vor allen Dingen ein Ort, an dem vernetzt wird, an dem wir uns über unser Wissen und unsere Erfahrungen austauschen, wo wir verschiedene Themen für uns ausfindig machen und konkreter thematisieren oder konkreter diskutieren und vertiefen, wo wir auch versuchen, internationale Informationen einfließen zu lassen, eben wenn Gäste aus dem globalen Süden da sind, dass wir die auch in unsere Arbeit einbinden, in unsere Veranstaltungen und da gucken, wie wir zusammenfinden.
Und wer arbeitet da mit wem zusammen? Also wer ist dieses Wir?
Wir ist in dem Fall, sind es unterschiedliche Promotorinnen, auch eine Weltpromotorin aus verschiedenen Bundesländern wie Schleswig-Holstein, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Sachsen, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen in dem Fall. Es gibt aber auch externe Initiativen. Eine Kollegin ist dabei, die sich in einer Malawi-Gruppe organisiert, schon seit vielen Jahren, und ein internationales Färberpflanzen-Netzwerk, Seven Gardens nennt sich das, ist auch vertreten.
Und was sind dann die konkreten Themen, die da besprochen werden?
Die Themen sind schon von Anfang an, was ist das so mit der Gewicht, was können wir dazu beitragen, dass sich die Qualität von Partnerschaften und die Qualitätskriterien von Partnerschaften, wie sehen die aus, wie können wir für die Partnerschaftsgruppen beispielsweise gute Materialien zur Verfügung stellen, wie können wir den Partnerschaftsgruppen bei ihrer Arbeit helfen, wie können wir vielleicht die Arbeit auch ein bisschen politisieren und ein bisschen aktualisieren. Das ist so ein großer Themenschwerpunkt. Dann geht es um die Vorbereitung von Freiwilligen beispielsweise. Freiwillige, die über verschiedene Förderprogramme in Länder des Südens gehen, um sich da an Projekten, an Projektarbeit zu beteiligen. Da ist ein Stichwort im Moment für uns sehr wichtig, die Frage nach den Visa-Bedingungen. Also sowohl diejenigen, die nach Deutschland kommen und oder kommen wollen und hier Erfahrungen sammeln, als auch junge Leute, die aus Deutschland ins Ausland gehen. Es wird da immer komplizierter, auch wirklich entsprechende Visa-Genehmigung zu bekommen oder Aufenthaltsgenehmigung zu bekommen für eine kurze Zeit. Dann haben wir auch konkrete Themen wie den Marshallplan, vielleicht auch einigen bekannt aus den Medien der deutschen Bundesregierung, den Marshallplan mit Afrika. Da stellen wir oder versuchen Dokumente auch mal im Vergleich aufzuarbeiten, die von der Afrikanischen Union erstellt wurden. Das ist die Agenda 2063. Da ist die Perspektive mal aus dem Süden in den Norden zusammengefasst. Das sind im Moment unsere Schwerpunktthemen und wir wollen im kommenden Jahr intensiver in die Arbeit nochmal einsteigen zum Thema Entschuldung. Das hat ja auch nicht an Aktualität verloren.
Sie haben jetzt mit den Visas schon angesprochen, dass das nicht immer so leicht ist, internationale Kooperationen, Partnerschaften und Austausch zu organisieren und zu realisieren. Was sind denn so andere Hindernisse, aber auch Erfolgsbedingungen, die vielleicht sowas ermöglichen oder eben auch erschweren?
Erschwerend ist natürlich die Entfernung, die zwischen den Ländern liegt. Das ist eine regelmäßige Besprechung, was für uns selbstverständlich ist, oder ein regelmäßiges Telefonat nicht immer so einfach zu realisieren ist. Da ist die Art und Weise der Kommunikation natürlich gefragt, zu überlegen, wie geht das? Wir sind da dankbar eigentlich für jede technische Errungenschaft, ob es jetzt ein Skype-Gespräch ist oder eine Videokonferenz. Trotzdem merken wir oder haben wir gemerkt im Laufe der Jahre, dass es wichtig ist, sich auch persönlich zu begegnen. Und da versuchen wir auf jeden Fall dann auch bald zu unterstützen, bis hin zu Förderbedingungen von Reisen und Begegnungskonferenzen oder Veranstaltungen. Ein weiteres Hindernis im Bereich der Partnerschaftsarbeit und im Austausch ist auf jeden Fall sowas wie die Rahmenbedingungen, die wir in den jeweiligen Ländern vorfinden. Wir arbeiten natürlich hier in Deutschland ganz anders als unsere Partner und Partnerinnen in Südafrika oder in Ghana oder in Kolumbien. Und es hat natürlich auch unterschiedliche Erwartungshaltungen an die Partnergruppen, an die Partnerorganisationen, was wir von den Gruppen erwarten oder was die Gruppen von uns erwarten.
Aber das kriegen Sie dann irgendwie vermittelt und hin oder wie läuft das so in der Praxis?
Wir versuchen das auf jeden Fall. Das Wichtigste für uns ist wirklich zu kommunizieren und alles, was wir machen, auch so transparent wie möglich zu machen. Und beispielsweise bei der Ideenentwicklung oder bei der vor allen Dingen bei der Projektentwicklung und auch bei der Auswahl der Themen, die wir bearbeiten oder mit denen wir auch an die Öffentlichkeit gehen, immer zu schauen, ist es auch das, was unsere Partnerinnen und Partner brauchen. Also wir versuchen da schon das Feedback zu bekommen von Organisationen in Namibia oder in Kolumbien oder in Südafrika oder in anderen auch asiatischen Ländern, mit denen wir eben enger zusammenarbeiten oder von denen Vertreterinnen halt in unserer Runde sind, um zu gucken, was steht da gerade an, was ist bei denen, bei unseren Partnerinnen auf der Agenda.
Genau, das ist auch so ein bisschen die Überleitung zu meiner nächsten Frage. Bei Nord-Süd-Partnerschaften ist ja oft die Rede von Partnerschaft auf Augenhöhe. Da ist erstmal meine Frage, was bedeutet das denn eigentlich und kann es sowas überhaupt geben in einer Welt, wo es ganz klar besser gestellte und schlechter gestellte Länder und Menschen gibt?
Also spontan geht meine Reaktion schon fast, dass das eine Formulierung, ein Begriff ist, den ich immer schwerer hören kann, das auf Augenhöhe, weil das sehr, sehr viel benutzt wird in den letzten Jahren. Ich tue es selber auch ganz oft, weil wir fordern das natürlich, nur es ist auch ein Begriff. Ich habe es irgendwo mal gelesen, es gibt die vorsichtige Frage, umso öfter wir das Wort Augenhöhe benutzen oder davon reden, dass wir auf Augenhöhe arbeiten wollen, umso mehr stellen wir das vielleicht sogar selber in Frage, dass wir das tun oder dass wir das überhaupt können. Und ich denke, an der Stelle sind wir wirklich gefordert und auch gefragt, unsere Arbeit auch immer wieder zu hinterfragen und zu gucken, aus welcher Perspektive arbeiten wir mit unseren Kolleginnen und Kollegen aus dem Süden zusammen. Es ist schwer, auf Augenhöhe zusammenzuarbeiten, wenn die Geldströme beispielsweise noch anders laufen, wenn wir im Norden vielfach diejenigen sind, die die Geldmittel akquirieren, die Förderanträge stellen und dann das Geld quasi weiterreichen oder die Partnerinnen in Südländern uns hier im Norden brauchen, um Förderanträge beispielsweise über Europafonds und so weiter stellen zu können, dann haben wir immer noch so ein bisschen diese Hebelfunktion. Und da müssen wir genau darauf achten, dass da wirklich, auch wenn dieser eingefahrene, ausgelatschte Augenhöhenweg, um das mal so frech zu formulieren, dass wir den nicht gehen, nur weil der schneller geht, sondern wir müssen da wirklich unsere Partnerinnen auch von vornherein mit in die Planung einbeziehen und fragen, was wollt ihr, was braucht ihr, wo sind eure Ideen?
Also was muss Ihrer Meinung nach passieren, damit sich da was ändert? Wer ist da in der Pflicht, da was zu tun?
Also wir als Nichtregierungsorganisation auf jeden Fall, von der kleinen Partnerinitiative bis hin zu den größeren Organisationen, dass wir uns da auch immer aktuell halten und immer wieder hinterfragen, wie wir arbeiten, wie wir kommunizieren, dass wir die Regeln der Transparenz beachten und partizipativ an Initiativen, Kampagnen und Projekte rangehen und eben auch unsere eigenen Bilder im Kopf von der Zusammenarbeit und was verfolgen wir da überhaupt, warum arbeiten wir in dem Bereich, warum wollen wir bestimmte Projekte realisieren oder wollen wir die vielleicht sogar einfach durchsetzen an den Interessen unserer Partnerinnen vorbei. Also das ist auf jeden Fall auf jeden Ebenen oder auf allen Ebenen gefragt, immer wieder wachsam zu sein und das eigene Handeln auch genau zu begucken.
Da kommt dann die Frage der Kommunikation sowohl innerhalb einer NGO in Deutschland, aber auch mit Partnerinnen und Partnern in den Südländern wieder zum Tragen, was wir vorhin hatten bei den Sachen, die manchmal etwas schwierig sind. Meine vorletzte Frage, können denn auch Einzelne, die das jetzt hören, etwas für die Verbesserung globaler Partnerschaft beitragen? Und wenn ja, was vielleicht?
Ich denke, wenn Sie sich dafür interessieren, ist es immer spannend zu gucken, wo kann ich was nachlesen, wo kann ich mich informieren, wo habe ich vielleicht die Möglichkeit, mich in eine Gruppe einzubringen. Gibt es bei mir ein Eine-Welt-Netz, um die Ecke gibt es bei mir einen Partnerschaftsverein oder eine Partnerschaftsgruppe oder vielleicht auch einfach mal gucken, welche Menschen um mich herum interessieren sich dafür auch und kann ich mich mit denen zusammentun und mich für ein bestimmtes Thema oder für ein bestimmtes Projekt oder für eine Kampagne engagieren.
Und das ist dann vermutlich auch schon die beste Form, um Ihre Arbeit bzw. so die Arbeit in Partnerschaftsbeziehungen dann auch zu unterstützen, nehme ich mal an.
Das zum Beispiel oder auch wenn wir mit unserem, wie jetzt im konkreten Fall bei uns hier, dass wir in der Schule in Dortmund stehen und die Möglichkeit haben, dass unser Kollege aus Südafrika mit den Schülerinnen und Schülern hier diskutiert, dass solche Möglichkeiten vielleicht auch geschaffen werden. Also wenn das Lehrerinnen und Lehrer hören, was wir jetzt hier besprechen, dass die sich offen dafür zeigen, wenn wir als NGO an Schulen herantreten und sagen, wir würden gerne unser Thema bei euch verbreiten oder wenn diejenigen, die Politik machen, das hören, dass die uns vielleicht dabei behilflich sind oder unsere Lobbyarbeit unterstützen, unsere Förderbedingungen und unsere hauptamtlichen Strukturen unterstützen und weiter arbeitsfähig halten.
Dann hoffen wir mal, dass das von den genannten Zielgruppen, also Lehrerinnen oder auch Politikerinnen, das gehört haben. Dann noch eine Frage, wo können die sich denn weitere Informationen holen, wenn sie das unterstützen wollen?
Ich denke, der leichteste Zugang ist sicherlich über die Internetseiten, sowohl von der AGL, dann gibt es die jeweiligen Landesnetzwerke zwischen Nordrhein-Westfalen und dem Norden und dem Süden, also über Bayern und nach Schleswig-Holstein, ist das der beste Weg. Da finden Sie alle Promotorinnen und Promotoren, die aktiv sind in dem jeweiligen Bundesland und die aktuellen Kontaktdaten, da können Sie anrufen oder E-Mails schicken. Dann lässt sich das sicherlich auch googeln, welche Länderpartnerschaften oder Städtepartnerschaften in Ihrer Gegend vielleicht aktiv sind.
Für Thüringen ist das übrigens ewnt.org, also eine Weltnetzwerk Thüringen. Wer da sich informieren will, kann sich da mal gerne durch die Seiten hangeln, da steht alles weitere dabei. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei der weiteren Arbeit und bei dem jetzt noch anstehenden Besuch und bedanke mich bei Vera Dwors vom Eine Weltnetzwerk Nordrhein-Westfalen, die gleichzeitig Bundeskoordinatorin des Fachforums Internationale Kooperation und Partnerschaften ist. Vielen Dank und noch einen schönen Tag.
Ich danke ganz herzlich für die Gelegenheit, unsere Arbeit vorzustellen.
Geborgte Zukunft.
Denn wir haben euch die Welt nur geliehen.
Am Telefon ist jetzt Janine Tavangarian, Referentin für Städtepartnerschaften und Europaangelegenheiten der Stadtverwaltung Jena. Schönen guten Tag, Frau Tavangarian.
Hallo, guten Tag, ich grüße Sie.
Die Stadt Jena hat eine ganze Reihe weltweiter Partnerstädte und Projekte. Welche sind das?
Wir sind eigentlich sehr vielfältig vernetzt hier in der Stadt Jena. Das hat historische Gründe, aber hat sich auch aufgrund der zivilgesellschaftlichen Akteure ergeben. Wir haben insgesamt 9 internationale Bezüge. Das sind zum Beispiel die Partnerstädte in Lugosz, Rumänien, Porto, Portugal, Aubervilliers in Frankreich, San Marcos in Nicaragua, Beit Jalal in Palästina, Berkeley in den USA. Eine Besonderheit ist noch, dass wir auch eine deutsch-deutsche Partnerschaft haben mit Erlangen, die auch extrem lebhaft auch noch heute knapp 30 Jahre seit der Wiedervereinigung intensiv gepflegt wird. Wir haben noch 2 Kooperationen, nämlich mit einer Stadt in Russland, Wladimir, und einem Stadtteil in China, Guangzhou. Der Stadtteil heißt Panjü.
Da ist die Stadt Jena also sehr vielfältig unterwegs. Lassen Sie uns konkret ein Projekt anschauen, die Partnerschaft mit San Marcos in Nicaragua. Was wird oder wurde da konkret gemacht bisher?
Also die Partnerschaft mit San Marcos ist ja, also San Marcos in Nicaragua ist ja eigentlich, könnte man denken, sehr weit weg. Auch das Thema Sprachbarriere ist natürlich mit einem spanischsprachigen Partner immer auch nicht ganz unwesentlich. Dennoch gibt es gerade mit der Partnerschaft extrem viele Bezüge. Und eins zum Beispiel ist im Bereich Klimaschutz gewesen, ein Projekt zur Unterstützung von Wiederaufforstung, also im Klimabereich, biogasbetriebene Herde und Solaranlagen. Die wurden alle in einem Projekt zum Beispiel für über 4 Jahre in der Partnerschaft installiert. Das ist so zum Beispiel eins der Hauptprojekte.
Und wer sind Ihre Partner in Nicaragua?
Das ist auch immer von Projekt zu Projekt natürlich verschieden, aber es gibt im Endeffekt in diesem Geflecht 2 Hauptpartner. Also einmal ein Verein in San Marcos, eine Nichtregierungsorganisation lokal, nennt sich APRODIM. Und dieser Verein ist eigentlich für die Stadt Jena, aber auch für den Eine Welthaus e.V. hier in Jena der Hauptpartner bei fast eigentlich allen Projekten oder allen Projekten. Daneben haben wir natürlich Bezüge in die Verwaltung nach San Marcos. Innerhalb der Projekte haben wir aber auch zum Beispiel Projektpartner im Bildungsministerium, die Schuldirektoren vor Ort sind involviert, aber auch zum Beispiel Elternvertreter, wenn es um Schulprojekte geht, oder auch tatsächlich Schüler sind auch immer ganz interessante Projektpartner.
Entwicklungszusammenarbeit und Partnerschaft ist ja nun keine originäre kommunale Aufgabe. Weshalb engagiert sich die Stadt Jena denn in diesem Bereich doch recht umfangreich?
Also ich würde mal sagen, jein, zu der Frage, ob es eine originäre kommunale Aufgabe ist. Viele Städte, nicht nur Jena, haben zum Beispiel sich ja auch per Stadtratsbeschluss zur Agenda 2030 bekannt. Das ist ja auch zum Beispiel eine Grundlage für ein solches Engagement. In Jena zusätzlich dazu, bereits schon im Jahr 2010, haben wir einen Stadtratsbeschluss gefasst zum Thema kommunale Entwicklungszusammenarbeit, kommunale Entwicklungshilfe hieß es damals noch. Und das ist die Grundlage, die wir hier in Jena haben. In Jena die Begründung, warum machen wir das? Wir haben in der Nachwendezeit extrem viel Hilfe bekommen. Die Stadt Jena ist in vielerlei Hinsicht, was den Aufbau von zivilgesellschaftlichen Strukturen, auch der Wirtschaft, der gesamten stadtgesellschaftlichen Strukturen, extrem vielfältig und intensiv von unserer jetzigen und damaligen Hauptpartner Erlangen unterstützt worden. Und daran haben sich auch viele Stadträte, darauf haben sich auch die Stadträte bezogen. Man hat diese Hilfe noch ganz klar vor Augen gehabt und diese Hilfe war ganz wichtig für die positive Entwicklung der Stadt Jena. Und das war der Geist, unter dem auch dieser Beschluss kommunale Entwicklungszusammenarbeit gefasst wurde. zu sagen, wir sind jetzt in einer Position, in der es der Stadt gut geht, in der wir viel gesellschaftliches Engagement haben, in dem wir viel Ehrenamt auch und Know-how haben, das wir gerne auch teilen möchten. Und da fangen wir mit unseren Partnerstädten an, denen es vielleicht heute noch nicht so gut geht wie uns. Und das sind vor allem San Marcos, das ist Beit Jalal auch in Palästina, aber zum Beispiel auch unsere Partnerstadt Lugos in Rumänien.
Mit der Sprachbarriere oder der Problematik mit San Marcos haben Sie schon eine Herausforderung angesprochen, vor der so eine kommunale Entwicklungszusammenarbeit steht. Was gibt es denn sonst noch für Herausforderungen, Schwierigkeiten, Probleme und wie werden diese bewältigt?
Naja, also ich würde ehrlicherweise pragmatisch sagen, eine Herausforderung ist auch, wie viel Budget habe ich dafür zur Verfügung. Also das ist für mich zum Beispiel, so würde ich auch Herausforderungen sehr pragmatisch definieren. Habe ich ein Budget oder muss ich mir das für jedes Projekt irgendwie organisieren? Gibt es entsprechende Fördermittel? Ja, nein. Dann ist natürlich auch nicht ganz unwesentlich der lokale politische Konsens über den sinnvollen Einsatz dieser Mittel in die Partnerstadt. Haben wir genug Vertrauen in die Partner in Nicaragua oder in Palästina, dass sie sich an die Absprachen halten, dass sie die Projekte auch so umsetzen, wie wir das uns besprochen und vielleicht auch vertraglich geregelt haben? Die Herausforderung, die wir auch hier auf der Arbeitsebene zum Beispiel haben, ist auch den Partnern vor Ort ganz viel Sensibilität an die Hand zu geben. Wie rechnet man so ein Projekt zum Beispiel hier in Deutschland ab? Was sind unsere Rahmenbedingungen, die wir erfüllen müssen, damit ein Projekt auch ordnungsgemäß abgewickelt wurde? Ne? Das sind zum Beispiel die Herausforderungen, eine gemeinsame Arbeitsebene zu schaffen, um alle Bedarfe zu decken, vor denen wir doch eigentlich immer in allen Projekten stehen.
Und gelingt Ihnen das oder ist das eher schwierig?
Also ich würde behaupten, es ist uns bisher, sage ich mal, fast immer gelungen. Nicht immer, aber fast immer. Und wenn es nicht immer gelungen ist auf sofort, dann musste man eben mehr Aufwand betreiben, um dafür zu sensibilisieren, die Rahmenbedingungen sind so, können wir es machen oder müssen wir das Projekt vielleicht nochmal verschieben und später durchführen. Aber das gab es in den letzten Jahren durchaus. Also das ist nicht der Fall, aber das waren die Ausnahmen.
Na, ich denke, wenn es gar nicht geklappt hätte, dann hätten Sie das ja auch nicht weitergeführt und genau. Sie sind da ja noch sehr rege aktiv. Aber zum Thema Geld, wie ist das denn nun? Kommt es denn aus der Stadtkasse von Jena oder gelingt es da Fördermittel zu akquirieren, zu besorgen und wo kommen die denn her?
Sowohl als auch. Also wir haben in der Stadt Jena ein kleines Budget auch für die Entwicklungszusammenarbeit mit unseren Partnern. Wir sind aber auch nicht ganz unaktiv gewesen, Fördermittel einzuwerben. Da ist vor allem die Servicestelle Kommunen der Einen Welt der Hauptgeldgeber gewesen, Engagement Global, die also in Größenordnungen unsere Projekte mitfinanziert haben, durch die ein so großes Engagement der Stadt Jena sonst gar nicht möglich gewesen wäre. Also ja, eigenes Budget ist vorhanden, aber Fördermittel sind auch, finde ich, sehr vielfältig in dem Bereich vorhanden, sowohl für große Projekte, aber auch für kleine Einzelmaßnahmen, mal ein Netzwerk treffen, irgendwas, um Dinge auch zu initiieren, um Partner kennenzulernen, um gerade auch diesen Aufwand im Dialog, was wollen wir, wie machen wir das, etc., was ist notwendig, auch erstmal vorab so einen Dialog führen zu können, bevor man ein fertiges Projekt auf dem Tisch hat.
Zum Thema Dialog eine Frage, wie gestaltet sich das? Also treffen Sie sich dann mit den Partnern oder wird das alles über Telefon, Internet abgewickelt? Wie läuft sowas?
Wir können ja mal das Beispiel Nicaragua nehmen. Wir haben hier in Jena den Eine Welthaus e.V., der im Prinzip der Partnerverein von dem APRODIM-Verein ist. Und die beiden Vereine entwickeln und betreuen und koordinieren 90% der Projekte gemeinsam. Das heißt, ich habe hier in Jena auch einen Ansprechpartner in Sachen der gesamten Projekte, die vielleicht hauptsächlich durch APRODIM verwaltet werden, aber der mir auch hier immer Berichte schickt, Fotos, Übersetzungen etc. Liefert. Also da ist eine ganz, ganz, ganz enge Verzahnung zwischen den beiden Vereinen vorhanden und macht es uns natürlich auf der Arbeitsebene sehr, sehr einfach, auch die Projekte zum Beispiel den Stadträten zu präsentieren oder interessierten Bürgern oder den Schülern. Genau, es gibt aber auch beispielsweise mit Lugosch, da telefonieren wir, besuchen uns gegenseitig, wenn zum Beispiel offizielle Einladungen sind, wird immer am Rande ein Projekttag mit eingebaut, um gerade die Dinge zu besprechen, was läuft gerade, was wird geplant, haben wir das alles so gemacht, welche Eventualitäten gab es etc. Also es sind auch eigene Besuche, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung, die immer genutzt werden, um den Dialog zu führen.
Da sind Sie also auf der politischen Ebene dann auch mit den Städten vernetzt. Nun ist ja die politische Situation in Nicaragua derzeit nicht ganz einfach, sage ich mal. Beeinflusst sowas dann auch die Zusammenarbeit?
In gewisser Weise schon. Also natürlich verfolgen wir das auch gerade das letzte halbe Jahr. Haben wir schon viel mit Sorge nach Nicaragua geblickt und natürlich ist da auch immer die Herausforderung, dass man das, was in der deutschen oder europäischen Presse ankommt, natürlich nur ein Tropfen ist, als das, was dann auch Partner vor Ort berichten oder auch die landesweiten Medien dann berichten. Wie ordnet man das ein? Was ist da genau passiert? Das ist schon eine extreme Herausforderung, vor der wir stehen. Andererseits, die Projekte sind im Prinzip die Projekte, die laufen oder die angedacht sind, sind nicht gefährdet gewesen. Es gab keinerlei Einbrüche im Sinne von Projekten, die gerade auch die beiden Vereine federführend koordiniert haben. Da ist eine Kontinuität auf jeden Fall da gewesen. Allerdings auch da einschränkend, zum Beispiel im Rahmen der Schulpartnerschaften, war jetzt oder ist immer noch die Herausforderung, dass die Empfehlung des Auswärtigen Amtes besteht, eben nicht nach Nicaragua zu reisen und dementsprechend findet der Schulaustausch in diesem Jahr zum Beispiel andersherum statt. Also es fahren keine Schüler aus Jena nach Nicaragua, sondern die Schüler aus Nicaragua kommen hierher und wahrscheinlich wird es auch im nächsten Jahr so sein. Das ist natürlich ein Wermutstropfen, aber das heißt nicht, dass die Schulpartnerschaften jetzt auf Eis gelegt sind. Im Gegenteil, wir versuchen dann Dinge, Gelder umzuwidmen und alles möglich zu machen, dass eben trotz der Herausforderungen der lokale Dialog eben nicht abbricht.
Und wie sind da die weiteren Pläne und Vorhaben mit Nicaragua oder auch vielleicht mit anderen Ländern und Partnern?
Also wir beobachten weiter und wir sind auch weiterhin daran interessiert, dass der zivilgesellschaftliche Austausch, gerade wenn es politischen Herausforderungen gibt, auch weiterhin bestehen bleibt. Das heißt also, ich sehe jetzt erstmal da, was unser Engagement betrifft, keine ganz konkrete Abkehr von dem, was wir bisher gemacht haben. Allerdings ganz konkret muss man auch ehrlicherweise sagen, hat die Stadt Jena jetzt, wir unterstützen Projekte, die Vereine machen. Ein eigenes Projekt ganz konkret steht jetzt aktuell nicht auf dem Tableau mit der Partnerkommune in San Marcos. Das ist nicht nur die politische Situation, das sind einfach verschiedene Herausforderungen. Man muss auch Projekte definieren, man muss auch Zeit sich dafür nehmen, wie ich auch sagte, das ist viel Aufwand im Dialog, bevor man zu einem Projekt kommt und wenn die Partner vor Ort da auch gerade ganz andere Herausforderungen zu stemmen haben, kommt da vielleicht auch gerade jetzt vielleicht in dem nächsten Jahr erstmal kein sehr konkreter Vorschlag. Da muss man eben gucken, wie wir damit umgehen. Andere Länder, vielleicht ist das nochmal nicht ganz unerheblich. Es gibt auch neben den normalen Partnerschaften zum Beispiel auch viel Initiative und viel Unterstützung in Richtung Projektpartnerschaften. Da ist auch die Stadt Jena sehr aktiv. Der Kommunalservice Jena, unser Eigenbetrieb, arbeitet zum Beispiel mit einer Kommune in Jordanien, Al-Dir, zusammen im Rahmen einer Projektpartnerschaft. Also unser Engagement in den Feldern kann auch sehr konkret projektbezogen, fachbezogen sein. Und auch das ist eine sehr schöne Art der Zusammenarbeit. Man arbeitet intensiv, aber man hat eben wirklich nur den einen Ansatz und nicht das gesamte Portfolio der partnerschaftlichen Arbeit.
Und was wird in Jordanien da zusammen gemacht für ein Projekt?
Erstmal im ersten Schritt war also der Fachaustausch, das gegenseitige Kennenlernen, auch das gegenseitige Definieren von lokalen Herausforderungen. Und das wird eben weitergeführt auch in die Frage, kann man zum Beispiel so eine Art Wertstoffhof-Konzept auch in der Kommune installieren. Was bräuchte die Kommune dafür? Wie wird es betrieben etc.? Also das gesamte Projektmanagement einmal gemeinsam zu durchdenken, dass der Partner auch weiß, wenn ich das umsetzen möchte, das sind die Fragen, die ich mir lokal beantworten muss. Und der nächste Schritt perspektivisch ist dann natürlich auch nach gemeinsamen Fördermitteln zur Umsetzung dieses Projektes zu gucken.
Da geht es also konkret um die Verbesserung von Lebenssituationen für die Menschen in Jordanien.
Genau, denn zum Beispiel, warum? Jordanien hat auch sehr viele Flüchtlinge aus Syrien zum Beispiel aufgenommen. Die Kommunen sind da auch vor Herausforderungen, die zum Beispiel sich auch darin äußern, dass wenn ein extremer Zuzug kurzfristig erfolgt, dann auch mehr Müll produziert wird, der dann natürlich auch verarbeitet oder mit dem man auch umgehen muss. Also das ist ja auch eine gesamte Kette. Nicht nur die Unterbringung und die Integration, sondern eben auch solche Fragen müssen Kommunen leisten und beantworten. Und da ist es schön, dass auch es viele Netzwerke gibt, um solche Partnerschaften zu vermitteln.
Da muss man ja auch bedenken, dass Jordanien ja wirtschaftlich nicht annähernd so leistungsstark ist wie Deutschland, aber ungefähr genauso viele oder ganz und gar mehr Menschen aufgenommen hat, sodass das ganz andere Herausforderungen sind vor denen, die da stehen.
Genau. Also das vergisst man auch vielleicht ab und zu mal in der Diskussion um die Integration von Flüchtlingen hier in Deutschland. Es gibt viele Länder, die umliegend sind, die da auch sehr, sehr viel leisten und dann noch vor sehr viel größeren Herausforderungen als der Unterbringung und sozialen Integration stehen.
Nochmal eine Frage zum Thema Unterstützung. Also Sie haben schon gesagt, Sie bekommen von Engagement Global und damit eben vom BMZ, also dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit, Geld. Gibt es denn auch noch andere Formen der Unterstützung, vielleicht auch vom Land Thüringen?
Also mit dem Land Thüringen stehe ich jetzt persönlich zum Beispiel auch oft in Kontakt im Rahmen von Netzwerken oder auch zu internationalen Themen, zu Europa. Da ist auch das Thema auch Nachhaltigkeit, da sind wir gut vernetzt. Ich denke, die Förderlandschaft, so wie sie jetzt aktuell vor allem durch den Bund und Engagement Global und die SKEW gegeben ist, ist schon eine sehr, sehr gute Basis. Und man hat Fördermöglichkeiten in beide Richtungen, also sowohl für Großprojekte, die eine Kommune für den Partner in der Form gar nicht alleine stemmen könnte finanziell. Da sind meistens die Rahmenbedingungen, dass die Kommune zum Beispiel 10% Eigenanteil bringen muss. Das ist also eine wahnsinnig gute Förderrahmenbedingung, finde ich. Aber es gibt, wie ich auch eben sagte, auch ganz viele zusätzliche Angebote, Weiterbildungen zum Beispiel, finde ich auch wahnsinnig wichtig. Oder eben auch Angebote wie den Koordinator für die Entwicklungszusammenarbeit, also eine tatsächlich geförderte Stelle, die sich mit solchen Themen in den Kommunen beschäftigen könnte. Finde ich eigentlich, ist das gesamte Portfolio an Bedarfen erstmal gedeckt. Ja. Im Gegenteil, ich habe oft das Gefühl, dass also auch wir als Kommune wahrscheinlich noch viel mehr machen müssten, um auch die öffentliche Wahrnehmung zu verstärken. Das kann natürlich durch so ein Interview wie heute passieren, aber auch da arbeiten wir kontinuierlich daran, Transparenz zu schaffen, um überhaupt diese Vielfalt auch abzubilden.
Gibt es denn trotzdem vielleicht irgendwas, was Sie sich vom Bund oder auch vom Land Thüringen noch wünschen würden, damit die Partnerschaftsarbeit noch weiter intensiviert und verbessert werden könnte?
Boah, spontan würde ich sagen, ist das vor allem eine Frage, die sich vielleicht der Zivilgesellschaft auch noch viel mehr stellen sollten. Also gerade die Vereine, die so ehrenamtlich engagiert sind und so viel, wo wir auch sehen, wie viele Menschen so viel Herzblut auch in die Projekte bringen. Also ich kann mir denken, dass das wahrscheinlich eine Frage ist, wo sie viele Anregungen bekommen würden, wenn sie da vielleicht die Partner nochmal fragen. Ich habe jetzt aus dem Stegreif, muss ich sagen, nicht das Gefühl, dass ich das Gefühl habe, hier ist eine sehr große Lücke, die unbedingt geschlossen werden müsste.
Na, bei den zivilgesellschaftlichen Organisationen fällt mir ein, dass die ehrenamtliche Arbeit da oft an Grenzen stößt und da wäre ja auf der Seite vielleicht ganz gut, wenn da auch Strukturen gefördert und unterstützt werden, die sich dann eben auch mit einer Personalstelle um solche Projekte kümmern könnten. Aber was gibt es denn für Möglichkeiten für Interessierte, die das jetzt gehört haben? Wo können die Informationen bekommen und vielleicht auch konkret helfen?
Woran wir jetzt zum Beispiel gerade statt Jena arbeitet, ist an einer schönen Internetpräsenz, die Anfang nächsten Jahres auch zum Thema kommunale Entwicklungszusammenarbeit, Internationalität online gehen wird. Wir haben also uns vorgenommen, da auch breiter und detaillierter mal über die aktuellen Projekte zu berichten. Wie ich auch schon eben erwähnte, gehen auch wir den Weg oder haben Optionen, die wir immer wieder mal abfragen und prüfen. Und auch für uns ist es eine Option unter Umständen auch diesen Koordinator für die Entwicklungszusammenarbeit hier in der Stadtverwaltung mit zu etablieren. Also dafür muss man ja auch Gelder beantragen, Anträge stellen, was macht der, welchen Mehrwert könnte er bringen. Da haben wir schon einiges an Vorarbeit geleistet und sind ganz zuversichtlich, dass wir auch so eine Stelle in der Stadtverwaltung haben werden, die dann auch Hauptansprechpartner für alle Interessierten sein kann.
Sie haben jetzt gerade die Internetseite erwähnt. Wie wird die denn zu finden sein?
Das ist unter www.jena.de internationales.
Sehr schön. Da können also Leute, die sich interessieren, Informationen bekommen über die vielfältigen Projekte, die die Stadt Jena in Zusammenarbeit mit Partnervereinen sowohl in Jena als auch in den Partnerstädten macht. Ich finde, da können sich manche Städte in Thüringen ein Beispiel dran nehmen. Also so eine umfangreiche Arbeit ist mir noch nicht begegnet. Da wünsche ich Ihnen viel Erfolg dabei, dass das alles auch weiterhin so erhalten werden kann oder ganz sogar noch ausgebaut wird. Und bedanke mich für das Gespräch bei Janine Tavangarian, der Referentin für Städtepartnerschaften und Europaangelegenheiten der Stadtverwaltung Jena. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen. I'm going to go to the next one.
Damit ist eine Stunde geborgte Zukunft bei Radio Frei auch schon wieder vorbei. Ich hoffe, es war interessant. Wer noch die Sendung nachhören will, kann das demnächst auf der Mediathek von Radio Frei oder bei Arbeit und Leben Thüringen tun. Und ansonsten hören wir uns in einem Monat wieder, dann zur vorerst letzten Sendung geborgte Zukunft, wo wir nochmal darauf schauen, wie denn die 17 nachhaltigen Entwicklungsziele, die SDGs, in den letzten 2 Jahren, in denen wir hier gesendet haben, vielleicht schon umgesetzt sind, was noch für Zukunftsprojekte anstehen und wie es weitergeht. Bis dahin alles Gute und bleibt immer schön neugierig.